Gartenradio, mitten im Grünen.
Lieber Herr Bundespräsident, könnten Sie uns Ihre Gießkanne überlassen, mit der Sie zusammen mit King Charles III. Beim Staatsbesuch in Schloss Bellevue gegossen haben? Ja, so ungefähr hat wohl die Anfrage gelautet aus dem Gießkannenmuseum in Gießen an den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Leider nein, war die Antwort. Die Gießkanne muss im Staatsdienst bleiben, sie wird noch gebraucht. Aber wir hätten eine Gießkanne für Sie, mit der unter anderem die Frau des Bundespräsidenten, Elke Büdenbender, nachweislich gegossen hat. Also eine First Lady Can sozusagen. Und so kam eine zwar staatstragende, aber ganz und gar glamourfreie Zinkkanne in den Besitz des Gießkannenmuseums in Gießen. Und da reiht sie sich nun ein in einen Fundus von 1700 Gießkannen, für drinnen und draußen, aus Plastik, aus Messing, aus Kupfer, Keramik oder Zink. Es gibt Designerkannen, Schwiegermutterkannen, Massenware und Kuriositäten. Und jede dieser Kannen hat eine Geschichte. Inke Günther kennt sie alle. Die Künstlerin hat das Museum mitbegründet und wundert sich selber, dass diese Gießkannen bis heute so gut ankommen. Denn eigentlich war das Gießkannenmuseum nur als Projekt zur Landesgartenschau 2014 in Gießen als Gag gedacht. Mittlerweile gehen Inke Günther und das Künstlerkollektiv Gärtnerpflichten aber sogar mit Gießkannen auf Tour. Es wurde eine Gießkannen-Ouvertüre komponiert und anscheinend löst so eine Gießkanne in vielen von uns etwas aus, sodass immer noch Menschen von ganz alleine ihre Gießkannen samt Geschichte schicken oder gleich selber ins Gießkannenmuseum kommen, um sich die Geschichten erzählen zu lassen. Und genau das machen wir jetzt auch. Das Museum am Ende der Sonnenstraße mitten in Gießen sieht auf den ersten Blick aus wie ein geräumiger Haushaltswarenladen. Die ganze Außenwand ist ein Schaufenster voller blauer und gelber Gießkannen in Plastik, Metallgießkannen in Silber und Bunt, dicht an dicht. Und dahinter sieht man schon von außen Gießkannen in Regalen bis unter die Decke, in Vitrinen, auf Sideboards, an den Wänden und mitten im Raum. Eine Frau mit kinnlangem, blonden Haar, schwarz umrandeter Brille, in blauem Sweatshirt, um den Hals ein weicher beiger Schal geschlungen, wirkt wie ein Ruhepol inmitten dieser Gießkannen-Wimmelwelt. Es ist Inke Günther. Abwartend freundlich sieht sie mir entgegen, als ich eintrete.
Wenn man das so sieht, das erschlägt einen. Man möchte jetzt am liebsten von Regal zu Regal laufen. Sie machen ja Führungen hier. Wie fangen Sie denn immer an?
Ich fange immer unterschiedlich an. Also es gibt natürlich ein paar Lieblinge, die ich aus den Regalen ziehe. Bei so vielen Gießkannen kann man ohnehin immer nur einen kleinen Ausschnitt zeigen. Es gibt aber eine Keramikkanne, die immer dabei ist. Ich hole sie raus.
Ja, aus einer Vitrine mit Glas. Oh.
Eine Keramikkanne, runder Korpus, gestreift mit langer Tülle, entworfen von Ernest Igel, eigentlich Ernest Hoffmann, der in den 50er Jahren dieses wunderbare Objekt entworfen hat. Das ist heute ein Designklassiker. Und diese Kanne ist besonders schön, also es ist wirklich ein tolles Kakteenkännchen, aber es gibt dazu auch eine ganz tolle Geschichte, denn die Dame, die uns die damals gespendet hat, war schon hochbetagt und hat gesagt, sie hat die als 16-Jährige zum Geburtstag geschenkt bekommen, weil sie damals das erste eigene Zimmer bezogen hat, anscheinend auch mit Grünzeug, und hat diese Kanne dazu geschenkt bekommen. Das ist natürlich eine tolle Geschichte, dass sich jemand, der so alt ist, noch daran erinnern kann, was er zum 16. Geburtstag geschenkt bekommen hat. Und die hat sie auch gehütet wie ein Augapfel. Und die kommt jetzt wieder zurück in die Vitrine.
Gehen wir nochmal zu einer anderen, die Ihnen gut gefällt.
Ich werde hier immer gefragt, welches ist Ihre Lieblingskanne? Und da muss ich immer sagen, meine aktuelle Lieblingskanne. Eine vom Stil her Schwiegermutterkanne. Schwiegermutterkanne ist kein Begriff, der jetzt aus der Fachliteratur kommt, sondern einer, den wir geprägt haben, weil ganz viele Schwiegertöchter ihre Kannen hier abgegeben haben, die sie mal von der Schwiegermutter geschenkt bekommen haben. Und das waren oft 50er, 60er Jahre Kännchen, Messing oder Kupfer. Und meine Lieblingskanne ist jetzt zwar vom Stil her eine Schwiegermutterkanne, also runder Kupferkorpus, eine ganz feine messingfarbene Tülle, doppelte Führung des Henkels. Die ist aber aus Island zu uns gekommen und die hat eine Künstlerin hier abgegeben. Die hat in Island diese Kanne abgeschwätzt und hat sie dann aus der Rhön, als sie wieder zu Hause war, zu uns geschickt. Dann ist aber beim Transport die Tülle abgebrochen. Aber in der Rhön gibt es noch Handwerker und sie hatte einen Büchsenmachermeister in der Nachbarschaft, der ihr das dann ganz behende gelötet hat für einen geringen Lohn. Er hat dafür nämlich ein Sixpack Bier bekommen. Dann war das Kännchen wieder heil, wurde eingepackt und ins Gießkannenmuseum geschickt.
Gibt es viele Schwiegermutterkannen?
Wir können mal hier einen Blick auf das Regal werfen. Hier sehen Sie die Versammlung der Schwiegermutterkannen, die manchmal aussehen wie ein kleiner Donut, die manchmal auf Füßchen stehen. Manche haben solch einen Bambusgriff oder andere haben so einen Griff, der mit Bast ummantelt ist. Und ich dachte am Anfang, kenne ich ein oder zwei, kenne ich alle. Aber wenn man jetzt hier so guckt, es sind unglaublich viele.
Aber was auffällt hier bei diesen Schwiegermutterkannen? Das sind alles Kannen für drinnen, die sind alle sehr klein, die sind aus Kupfer, die sind aus Messing, die glänzen. Also die sehen sehr, sehr wertvoll aus, manchmal wie kleine Teekannen. Was sagt das aus über die Schwiegermütter und ihr Verhältnis zur Gießkanne?
Auf jeden Fall sagt es was darüber aus, dass Schwiegermütter gerne wertige, aber praktische Dinge verschenken. Und zu der Zeit wurden ja unheimlich viele Gießkannen eben noch in kleinen Manufakturen gefertigt, wie zum Beispiel hier unten von Eugen Zint, der in den 50er, 60er Jahren sehr wertige Gießkannen gefertigt hat.
Hier haben wir jetzt mal eine, die sieht aus wie Aladins Wunderlampe, hat oben einen einzelnen Griff aus Bambus. Sie ist ganz leicht, hat eine lange Tülle und mit der kann man wirklich wunderbar navigieren und positionieren.
Sie haben zielsicher eine der Schwiegermutterkannen gegriffen mit einer ganz wunderbaren Geschichte aus dem Alltag. Die Schwiegertochter hat die Geschichte übermittelt, dass die Schwiegermutter mit der langen Tülle immer durch die grobmaschige Gardine durchgegossen hat, weil sie die Gardinen nicht durcheinander bringen wollte.
Ja, warum nicht? Einfach mal durch die Gardine gießen. Stadtkühler Museumsästhetik ermöglicht das Gießkannenmuseum ein pralles, unmittelbares Eintauchen in die Welt und in die Geschichten von Gefäßen, Tüllen und Brauseköpfen. Und obwohl dieses Museum noch immer von einer kreativen Künstlertruppe mit Namen Gärtnerpflichten gewuppt wird, kam die Idee dafür sozusagen aus dem Volk. Und das Ganze war ja 2011 ein Projekt bei der Landesgartenschau hier.
Genau, also 2011 haben wir schon angefangen, 2014 kam die Landesgartenschau nach Gießen und die Stadt Gießen hat sich das geleistet zu sagen, wir wollen nicht nur die Gartenschau hinterm Zaun, sondern wir wollen für Gießen speziell Dinge haben und haben uns als Künstlergruppe Gärtnerpflichten beauftragt, unterschiedlichste Projekte mit auf den Weg zu bringen. Und das Gießkannenmuseum ist eins von den nachhaltigen, das eben geblieben ist. Dass eine Künstlergruppe sich mit dem Gießkannenmuseum beschäftigt bzw. da Spaß dran hat, das zu machen, hängt damit zusammen, dass wir uns viel mit Alltagskultur beschäftigen. Also von daher war das naheliegend. Und die Idee ist auch aufgegangen, dass eben Menschen aufgefordert werden, Gießkannen zu bringen, die Geschichten dazu zu erzählen. Es ist ein Museum, das wirklich mitten im Leben steht und dann über den Umweg eines Gegenstandes aus dem Leben erzählt und gleichzeitig eben tolle, kuriose Objekte sammelt.
Wer hatte denn damals die Idee?
Es gab einen Wettbewerb von der Stadt aus, was denn alles passieren könnte zur Landesgartenschau. Und ein Bürger hat die Idee eingereicht, ja, ein Gießkannenmuseum. Wenn das Gartenschau kommt und Gießen und die Gießkanne vom Wortstamm miteinander verwandt, da wird es doch Zeit. Und es gab allerlei Ideen, viele, die man nicht verwirklichen konnte. Aber bei der, die dann auf unserem Schreibtisch landete, dachten wir, das ist eine super Idee. Probieren wir was. Und das hat dann eben als Projekt gestartet. Und nach der Landesgartenschau musste man dann gucken, wie geht's weiter. Und dann hat die Stadt gesagt, wir haben jetzt schon so viele Gießkannen. Das ist so ein Erfolg. Es kommen so viele Leute. Das muss bleiben. Das Museum ist jetzt in Trägerschaft der Stadt. Wir sind im Hessischen Museumsverband. Also das ist jetzt ein Museum, das auf stabilen Füßen steht und bleiben wird.
Wie schön. Schwarmintelligenz im Prinzip. Jeder macht mit.
Genau. Kommt mitten aus dem Leben. Und wenn wir gefragt werden, welche Zielgruppen gibt es denn, dann können wir nur sagen, keine, weil es kommen alle. Es kommen die Familien, es kommen die Landfrauen, es kommen Studierende. Kürzlich habe ich eine Burschenschaft geführt. Ein paar Wochen zuvor wurde ein Motorrad-Fetisch-Club hier geführt. Also es ist so die ganze Bandbreite und es ist sehr, sehr bunt.
Gibt es so eine Kanne, die die meisten Reaktionen dann erzeugt, wo Sie sagen, wenn ich mit
den Leuten dahin gehe, dann weiß ich schon, jetzt geht's ab.
Sicherlich die hier, also auf jeden Fall ganz spontan bei Kindern, weil die sagen, oje, was ist mit der Kanne passiert?
Wollen wir mal gerade beschreiben, die hängt an einer hölzernen Wand. Das ist eine große Zinkkanne, eine prächtige Zinkkanne ist das mal gewesen. Die sieht aus, als ob ein LKW drüber gefahren wäre.
Ja, ein Traktor war das. Ein Traktor im Auftrag. Und Kinder sagen eben, die sieht aus, als wenn sie sprechen könnte. Die sieht aus wie der Kopf einer Comicfigur. Die hat was total Kreatürliches. Das haben Gießkannen ja ohnehin, aber die Plattgefahrene hat das jetzt noch mal mehr. Da reagieren alle Leute drauf und rätseln, was mit der passiert ist. Und das Tolle ist eben, dass das eine Spende eines sehr berühmten Künstlers ist, von Daniel Spöri, der Eat-Art-Künstler und Mitbegründer des Nouveau Realismus, der uns diese Kanne hat im Auftrag überfahren lassen, als wir eingeladen waren in Österreich in sein Kunsthaus. Da gab es eine Ausstellung zur Kunst, Kunst und Blüte, Kunst und Pflanze. Und da waren wir mit einer kleinen Abordnung von Gießkannen. Und als wir dann dorthin kamen, um unsere Sammlung wieder abzuholen, hat er uns die in die Hand gedrückt.
Und durften Sie den Prozess beiwohnen des Plattfahrens?
Nein, das ist in seinem Skulpturenpark in Italien. Da hat er wirklich einen großen Skulpturenpark gehabt. Daniel Spöri ist leider letztes Jahr verstorben mit 94. Und da hat er natürlich Gärtner und großes Gerät. Und wir wissen nicht, wie viele Versuche es gebraucht hat, um eine Kanne so dermaßen schön zu überfahren, wie viel es irgendwie völlig zerlegt hat. Aber das ist natürlich eine unserer Promi-Kannen, ja, von einem in Kunstkreisen berühmten Künstler.
Aber ob berühmte Kannen wie die überfahrene Kanne von Daniel Spöri, die First Lady Can von Elke Büdenbender oder die schwarze, selbstbemalte Plastikgießkanne in Schwanenform von Regisseur Rosa von Braunheim, auch die Kannen von Menschen ohne Promifaktor werden im Gießkannenmuseum präsentiert, wenn sie eine gute Geschichte haben. Und es geht auch um die Geschichte der Gießkanne an sich und um ihre ersten Auftritte auf der Weltbühne.
Also es gibt Erwähnungen ab der Renaissance, aber das waren oft Gefäße, mit denen eben nicht nur Pflanzen gegossen wurden. Das waren krugartige Dinge, mit denen man Wasser transportiert hat und dann eben auch gegossen hat. Aber es gab im 16. Jahrhundert sind Krüge überliefert, die unten kleine Löcher drin hatte, mit denen man dann sehr wahrscheinlich nur Pflanzen gegossen hat oder Lederbeutel, mit denen man gegossen hat. Und also das, was wir unter Gießkanne verstehen, mit Korpus und langer Tülle und nur für die Pflanzen zum Gießen, da gibt es so die ersten Modelle in Kupfer im 18. Jahrhundert und das, was wir kennen, also aus Zink. Und da gibt es ganz viele kleine Manufakturen, die dann aufgemacht haben im 19. Jahrhundert, massenweise. Und vorher waren das wirklich Einzelproduktionen.
Ich habe was gelesen von einem John Horst, der 1884 auf Mauritius gelebt hat und Vanillepflanzen gezüchtet hat. Und für die hätte er, ein Engländer, die Gießkanne als solche erfunden.
Wenn das der Horst ist, den man H-A-W-S ja schreibt, dann hat der die erste Gießkanne mit Sicherheit nicht erfunden, weil es gab vorher in Frankreich und auch an anderen Orten schon andere Typen, aber er hat einen Typus erfunden, der an die Kannen da oben erinnert. Die sind auch immer noch von Horst produziert in England, in Birmingham produzieren die heute noch Metallkannen. Und sehr wahrscheinlich ist die Kanne, von der Sie sprechen, die sogenannte Long Reach Kanne mit einem ganz langen Rohr. Und die wird heute auch immer noch produziert. Die haben wir leider nicht in der Sammlung. Aber das wird immer wieder übermittelt, dass er die Gießkanne erfunden hat. Aber er hat einen speziellen Typus erfunden und eine frühe der industriellen Produktion. Das stimmt.
Sie haben eben schon erwähnt, dass die Kinder da so viel reininterpretieren hier in diese Kanne jetzt von dem Spöri. Und Sie haben ja auch unglaublich viele Kindergießkannen. Sollen wir mal zu den Kindergießkannen gehen?
Ja.
Warum kann man mit Gießkannen Kindern so viel Freude bereiten?
Ich glaube, Gießkannen sind eins der Spielzeuge, das in keinem Kinderzimmer fehlt. Und wenn es noch so ärmliche Verhältnisse sind, unsere ältesten Kannen sind so von 1900, 1920 mit Metall oder Blech. Die meisten sind Blechkännchen und sind auch Sammlerobjekte. Dann gibt es aber eben auch die ganz schnöde Plastikkanne und eben auch Kannen aus aller Welt. Also Sie sehen hier einen Käfer aus Namibia, einen Elefanten aus China, eine kleine Kanne, die Türkis ist aus Frankreich, ein Käfer aus Italien, aus Weißrussland eine ganz fette grüne Kanne, aus Chile eine Kanne, die sehr viel Sonne abbekommen hat.
Die Sendung mit der Maus oder schon das Schaf, da sind ja immer, immer Gießkannenszenen dabei. Der kleine Prinz, der gießt ja auch immer seine Rose mit einer Gießkanne. Steckt da noch mehr dahinter? Ich meine, man lernt ja auch Fürsorge, Verantwortung übernehmen.
Auf jeden Fall. Und man lernt auch oder kann das nachmachen, was die Großen machen. Also ganz viele Kinder, die hier Kannen abgeben, sagen, das war meine Kanne, mit der habe ich meinen Eltern geholfen. Ich habe damit gegossen. Und es gibt auch, die hole ich mir aus dem Regal, von einem großen Gießkannenhersteller, Schneider. Wenn wir die uns jetzt in groß vorstellen, das hier ist 1,5 Liter, eine kleine Kanne, die für Kinder produziert wurde. Und Schneider hat in der Nähe von Stuttgart den Mercedes der Gießkannen hergestellt und eben sehr, sehr wertig. Die haben von 1876 bis Anfang der 90er Gießkannen produziert, diese Zinkgießkannen. Das war wirklich der Klassiker der Gärtnerkanne, 16 Liter die größte. Und die eben für die Kinder, damit sie helfen können. Und ich glaube, das ist das Zweite. Also auf der einen Seite das Spielen im Sand, aber eben auch auf der anderen Seite das spielerische Agieren und Nachmachen zusammen mit den Erwachsenen Pflanzen gießen. Und wir glauben grundsätzlich, dass so viel Energie in das Design der Gießkanne auch geflossen ist, weil man fragt sich ja schon, also warum so unglaublich viele unterschiedliche Typen, weil es eben ein Gegenstand ist, den man immer in der Hand hat. Man hegt und pflegt damit die Pflanzen. Drinnen ist es ein Gegenstand, der draußen steht, entweder auf der Fensterbank oder irgendwo griffbereit, der wird aber nie in den Schrank geräumt. Also der steht draußen und auch so, dass man ihn oft von draußen sieht. Oder er steht im Garten und ist da auch griffbereit und immer sichtbar. Also diese Verbindung Mensch und Pflanze und dieses, ich glaube, auch Emotionale, was da auch drin steckt, führt dazu, dass die Menschen nicht aufhören, sich Abstrusestes auszudenken.
Man guckt einmal ein bisschen nach links oder rechts und entdeckt an jeder Gießkanne was Besonderes. Hier haben wir eine kleine blaue Gießkanne, die total zerfressen ist. Die sieht aus, als ob einer drauf geschossen hätte und sie dann zersägt und dann in Salzsäure gebadet. Was ist denn da passiert?
Also Kinder sagen auch oft, oje, die kommt bestimmt aus der Ukraine, was auch ein bisschen erschüttert, weil Kinder da jetzt inzwischen schon drauf kommen. Aber weit gefehlt, die Kanne war nicht im Krieg, die ist von einem Hund so zugerichtet worden. Und der Hintergrund dazu ist, dass das Frauchen einen Intelligenztest mit dem Hund machen wollte und hat ein Brötchen in die Kanne gesteckt und dachte, der Hund holt es ganz vorsichtig raus. Aber der wusste sich anders zu helfen und hat die Kanne nahezu zerlegt. Sie ist aber noch als Gießkanne zu erkennen und Frauchen war dann so findig und hat das Objekt ins Gießkannenmuseum gebracht.
Und ich hoffe, dem Hund ist das viele Plastik nicht schlecht bekommen.
Nee, ich glaube, er wusste, das Brötchen zu vertilgen und hat den Rest bestimmt ausgespuckt.
So, und wir bleiben vor dem Regal mit der Hundekanne und gucken einfach nur 50 Zentimeter tiefer. Da liegt eine Gattung von Kannen, die hat mich total fasziniert. Ich wusste nicht, dass es das gibt. Das sind Faltkannen.
Also ich wusste das auch nicht, bis ich mit Gießkannen zu tun bekommen habe, dass es Faltkannen gibt. Wir haben hier eine ausgefaltet, die aus DDR-Beständen ist. Die sieht auch so richtig schön nach Plaste und Elaste aus. Aber das übliche Modell, das gab es auch im Osten, aber im Westen vor allen Dingen, ist eine Kanne, die so zusammengefaltet werden kann, eine Plastikkanne. Also wir haben die in verschiedenen Farben hier liegen, die dann in einem kleinen Etui dargereicht wird und die konnte man wunderbar in die Handtasche stecken und damit zum Friedhof gehen, wenn da mal wieder die Gießkanne gefehlt hat. Die werden tatsächlich heute noch produziert, also genau dieses Modell. Kümmel Bestattung ist ein Bestattungsunternehmen hier in Gießen und die geben das als kleinen Bestattungsmerch raus.
Und weil wir da gerade schon bei BRD und DDR sind, Sie haben ja auch viele Gießkannen, die aus dem Osten kommen. Gab es da einen Unterschied?
Ja, es gab einen Unterschied. Wir können mal zum Regal rübergehen, wobei man das auch nicht so pauschal sagen kann. Die Freilandkannen, die Sie hier unten sehen, die erinnern eigentlich an die Kannen, die wir auch im Westen hatten. Die sind von der Form ganz ähnlich. Es gibt die Schwiegermutterkannen auch. Wir haben hier eine sehr, sehr schöne, die aus der Kunstschmiede Neuruppin kommt und die wirklich hochglänzendes Messing ist, diese
so gehämmert.
Aber es gibt, und das ist mir bei den Westobjekten noch nicht begegnet, es gibt eine Linie von Kannen aus Alu, also ganz leicht, mit verschiedenen Designs. Man könnte denken, da hat der große Bruder, die Sowjetunion, vielleicht auch gestalterisch ein bisschen Einfluss gehabt. Ganz viele von diesen vor allen Dingen leichten Kannen, von diesen leichten kleinen, die gab es sehr häufig, das war keine Mangelware und die ist auch oft in Dankeschön-Paketen im Westen gelandet, wenn man sich für die Pakete der Westverwandtschaft bedankt hat.
Jetzt sind Sie ja immer noch eine Künstlergruppe. Wie nutzen Sie denn dann Ihre Gießkannen, Ihren Raum? Wie machen Sie denn Kunst hier mit den Objekten?
Also wir machen hier im Raum nicht direkt künstlerische Aktionen, aber wir werden oft eingeladen. Also wir waren im Museum in Dortmund und da haben wir zum Beispiel eine Performance gemacht mit Gießkannen, wo wir verschiedene Stationen hatten und von Station zu Station gegangen sind. Wir begeben uns dann auf einen Parcours mit den Besucherinnen, die dazu kommen. Wir haben gegossen, die Leute haben gegossen, die Gießkannen sind vorher verborgen, die tauchen dann auf. Also es ist eigentlich eine Narration rund um die Gießkannen, die aber eben dann auch spielerisch noch untermalt wird.
Und die Leute gehen dann mit von Station zu Station?
Die Leute gehen von Station zu Station mit.
Und Sie machen auch Musik mit Gießkannen. Mhm. Haben Sie so ein Musikgießinstrument da?
Wir haben eins da.
Oh,
eine kleine Freilandkanne, die einen Schlauch, einen Gartenschlauch angesetzt hat und ein Mundstück von einer Trompete oder Posaune, das weiß ich jetzt gar nicht. Und nicht wir selber, also nicht die Gärtnerpflichten machen die Musik, sondern Andreas Jamin und das Gießkannenensemble, das sind befreundete Musiker, die für das Gießkannenmuseum eine Ouvertüre geschrieben haben und inzwischen auch ein weiteres Stück und die zu besonderen Anlässen dann auch auftreten und Musik machen, wenn wir uns das leisten können, dass sie auftreten. Aber die Ouvertüre kann man sich auch im Netz anhören. Ein wunderbares Stück, eben gespielt auf Gießkannen.
Würden Sie hier auch ein Stückchen rauskriegen aus der Kanne?
Nee, ich tatsächlich nicht. Ich habe es schon probiert. Mein Kollege Jörg Wagner, der kriegt es hin. Das klingt dann wie ein trötender Elefant. Ich beherrsche das nicht, wenn man da ja so eine bestimmte Lippentechnik braucht. Ich kann das nicht.
Sie beschäftigen sich ja jetzt schon 14 Jahre mit Gießkannen. Was hat das mit Ihnen gemacht?
Ja, also ich lasse mich nicht mehr so gerne mit Gießkannen fotografieren, weil ich das Gefühl habe, ich bin überall in den Medien mit irgendwie einem Objekt vertreten, mit einer dicken Tülle vorne dran. Es macht mir immer noch Freude, das ist das Erstaunliche. Also ich werde von Künstlerkolleginnen manchmal gefragt, hast du da eigentlich immer noch Lust zu? Und ich muss sagen, ich habe da immer noch total Spaß dran. Weil die Objekte A so toll sind, die Geschichten so toll sind und das ist auch das Besondere, die Resonanz hier im Museum so großartig ist. Die Leute kommen rein, man ist sofort im Gespräch, weil ja, man kennt Dinge, man erinnert sich. Es ist einfach ein sehr schwellenarmes Museum und trotzdem ist man relativ schnell sehr tief in nicht banalen Gesprächen und das macht einfach Riesenfreude und von daher hat mir das was gegeben, wovon ich nie dachte, dass mir das passiert, dass ich irgendwann mal auf die Gießkanne komme. Früher habe ich die Gießkanne immer für sehr spießig und langweilig erachtet.
Woran arbeiten Sie sonst gerade?
Ansonsten, was mich permanent begleitet und was im Moment auch in der Ausstellung zu sehen ist, sind Schimpfworte. Das ist ein anderes Alltagsphänomen, für das ich mich interessiere.
Hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut.
Ich mache es auch in ganz braver Form. Ich sticke die. Das ist eine Sammlung von über 2000 Schimpfworten inzwischen angewachsen, die im Moment in Offenbach im Klingspor-Museum auch zu sehen ist. Schimpfworte, die sich immer aus zwei Worten zusammensetzen, die ich dann je einzeln sticke auf Papier und die man dann als Sammlung sehen kann. Und das begleitet mich seit über 20 Jahren und von daher habe ich da auch gerade mit zu tun.
Gibt es da gestickte Schimpfworte, die irgendwas mit Gießkannen oder Garten oder Pflanzen zu tun haben?
Garten-Nazi gibt es, glaube ich, für Leute, die das sehr eng sehen im Garten.
Tülle wäre ein schönes Wort, du Tüllentüte.
Ich kreiere auch nicht selber, sondern finde, wenn mal irgendwann der Gießkannenkopf oder die Gießkannenfresse auftauchen sollte, dann werde ich sie natürlich sofort in die Sammlung aufnehmen. Aber noch ist es mir nicht begegnet.
Ach, wie wunderbar. Wie sind Sie denn darauf gekommen, Schimpfnamen sticken?
Ich arbeite, wenn ich nicht mit der Künstlergruppe zusammenarbeite, viel mit Texten, Textkunst. Und die Schimpfworte, die sind so vielfältig und die entwickeln sich ja. Die zeigen einfach, wie Sprache sich entwickelt und sind sehr bildhaft. Ich glaube, das war vor allen Dingen am Anfang das. Und Sticken habe ich ohnehin schon gemacht. Und dann war irgendwie klar, das böse Wort, also kriegt nochmal eine andere Macht oder was Gegenläufiges, wenn es schön mädchenhaft gestickt wird. Eine kleine Verschiebung, es braucht gar nicht viel und im Gießkannenmuseum ist es ja eine Isolierung, man holt sie raus aus dem Garten oder von der Fensterbank und hier müssen sie nicht mehr arbeiten, aber es passiert was anderes mit ihnen und es hat viel mit Sammeln zu tun, also ganz viel mit Sammeln, was mich so künstlerisch bewegt.
Ja. Und abgesehen von der Kunst, also ich finde ja ganz toll, dass Sie eigentlich Gießkannen gesammelt haben, dann werden die hier im Museum ausgestellt, aber sie gehen ja auch wieder raus, haben wir eben schon gehört, diese Performances und mittlerweile setzen sie sich ja auch ein für nachhaltigen Umgang mit Wasser. Also sie arbeiten auch mit Gießen zusammen, mit der Kommune, um zu zeigen, wir können nicht mehr nach dem Gießkannenprinzip gießen, überall einfach mal so ein bisschen, sondern wir müssen genau gucken, was machen sie da genau?
Also wir haben im letzten Jahr mit der Stadt Gieß, mit dem Umweltamt, eine Veranstaltungsreihe gemacht, wo eben das Thema Wasser eine knappe Ressource, Fragezeichen, Thema war und haben da verschiedene Vorträge initiiert, haben geguckt, dass wir aus verschiedenen Bereichen Leute zusammenbekommen und das Thema, das hier ja abstrakt verhandelt wird, das Wasserthema nochmal auf eine andere Ebene zu heben. Ein Uniprofessor hat dann größeren Vortrag gehalten, da ging es um Wassermanagement und Wasserressource weltweit. Wir haben dann aber auch eine Führung hier in der Stadt gemacht und geguckt, wie sieht es in der Stadt aus, was versteht man unter Schwammstadt, was kann man tun, eben um in den Städten nicht so viel Wasser zu vergeuden und dahin zu kommen, dass die Sommer auch in den Städten erträglicher werden, Stadtgrün und so weiter, war da ein Thema. Das war ein Anfang, wir wollen das weiter fortsetzen, weil das Thema natürlich drängend ist und das kann man ja wunderbar mit unserer Sammlung verbinden und da werden wir gucken, wie wir das auch flankieren können mit Aktionen, Vorträgen und so weiter.
Bietet sich auch an. Also ich meine, wenn Sie sich mit 5 Gießkannen irgendwo hinstellen, dann ist ja die Aufmerksamkeit gesichert.
Auf jeden Fall kann man uns ganz gut nutzen als Multiplikator und das Gießkannenmuseum. Von daher sind wir, denke ich, da auch ein guter Werbeträger für eine gute Sache.
Kommen hier auch schon mal so Gärtner, die nehmen das ja nochmal ganz anders wahr wahrscheinlich, gucken auch, wie funktionstüchtig die sind. Ne?
Genau, und die können dann auch erzählen, wie sie als Gesellen mit den richtig schweren Kannen noch gearbeitet haben. Das ist jetzt schon einige Jahre her, aber da war die Belegschaft aus dem Palmgarten in Frankfurt hier zu Besuch. Klar, die haben dann nochmal einen anderen Blick und wissen, welche gut gießt und welche nicht gut gießt. Und Gärtner bestätigen das, was wir immer wieder erzählen, dass die französische Kanne, also die Schneiderkanne, die ich vorhin schon vorgestellt habe, von der Form, die ist, die wirklich am besten funktioniert. Man unterscheidet nämlich bei den Kannen draußen so ganz grundsätzlich zwischen der englischen Form mit einem runden Korpus und zwei Henkeln und der französischen Form, die einen ovalen Korpus und einen Henkel hat. Ich nehme die mal, die Schneiderkanne. Die kann man dann nämlich schön an einem Griff nehmen und ganz eng am Körper führen und kann die mit einer Hand bedienen. Das geht natürlich mit der englischen Kanne, die auch eine sehr schöne Form hat, aber da braucht man immer zwei Hände und die kann man, wenn man zwei trägt, eben nicht so locker tragen. Und da sagen die Gärtner, also die Form ist die beste, die französische Form, und bestätigen auch immer wieder, dass die Schneiderkanne tatsächlich der Mercedes der Gießkannen war. Und dass die auch über Generationen gehalten hat. Also wenn man die nicht mit Wasser hat draußen stehen lassen, sodass sie im Winter auch möglicherweise auffriert, dann hat die über Generationen gehalten. Und ältere Gärten erzählen dann eben, ja, wir mussten dann mit zwei solchen 12 Liter oder sogar 16 Liter, wir haben die größte Schneiderkanne 16 Liter, da kann man sich vorstellen, wenn man dann mit zwei Kannen auf jeder Seite laufen musste und gießen musste, das war harte Arbeit.
Und diese Schneiderkannen, die gibt es nicht mehr?
Die werden nicht mehr hergestellt. Die haben 1991 aufgehört zu produzieren. Da hat ihnen einfach die Plastikproduktion den Rang abgelaufen und vielleicht auch die eigene Wertigkeit, weil hast du eine Schneiderkanne, brauchst du auf Generationen keine weiteren, weil die halten.
Welches sind denn so die schönsten Reaktionen, die Sie hier schon hatten?
Ach, die schönsten. Es ist so vielfältig, dass ich gar nicht sagen kann, die schönste, weil die Leute gehen eigentlich alle mit einem Grinsen raus. Wir hatten einen Gästebucheintrag und der schildert auf ganz besondere Weise, wie toll das Museum ist. Und hier ist er. Hier ist nur Gießkanne. Keine Sorgen, keine Ängste, keine Zweifel. Nur Gießkanne. Das liebe ich an diesem Museum.
Da sieht man auch mal wieder, wie so ein Alltagsgegenstand, wenn man ihm Aufmerksamkeit schenkt, wertvoll ist. Ne? Das lädt man ja auch auf mit Wertigkeit.
Ne? Das ist, glaube ich, das, was wir als Künstler-Duo, mein Mann und ich, aber wir auch als Künstlergruppe, als Gärtnerpflichten gerne machen, das Besondere im Alltäglichen eben entdecken. Weil es gibt so viele besondere Dinge im Alltag zu entdecken, wenn man sie fokussiert oder wenn man eine kleine Verschiebung vornimmt, dann ist der Alltag so reich an so vielen Sensationen. Das Gießkannenmuseum ist auch, obwohl es so bescheiden ist und klein ist, entdeckt man hier auch lauter kleine Alltagssensationen.
Ja, und ob ich auch über so eine kleine Alltagssensation verfüge, wollte ich mal wissen. Und deshalb habe ich in meinem Rucksack gekramt und die kleine Gießkanne rausgeholt, die ich nach Gießen mitgenommen habe. Aus Zink mit einer großen Tülle, eine Kindergießkanne. Die ist so etwa 15 cm groß. Die stand vor einem Haus und da hatten Leute Spielzeug rausgestellt. Und ich habe die gesehen und ich habe sie sofort gegriffen und dann kam gerade die Mutter raus und das war mir so peinlich, ich habe überhaupt kein Kind. Und dann habe ich was gemurmelt von, das müsste ich einer Nichte schenken, weil ich wollte die eigentlich nur selber haben.
Die ist wirklich besonders hübsch. Ich wüsste jetzt auch nicht genau, welches Alter das ist und sie sieht fast ein bisschen aus wie ein Unikat und wie selbst gemacht. Es gibt ja viele solche einfachen Blechkännchen. Ich glaube auch nicht, dass es wirklich eine Kinderkanne ist, sondern eher eine, die zu Dekorationszwecken genutzt wurde. Und sie nimmt natürlich die Form von der Schneiderkanne auf. Und das ist eigentlich ungewöhnlich für solche kleinen Blechkännchen, weil die oft rund sind, wenn die so ganz einfach gefertigt sind. Also es scheint mir wirklich ein Unikat zu sein. Auch diese Lötspuren und das ist auf jeden Fall ein tolles Stück. Und wir haben die noch nicht. Also wenn Sie die hergeben wollen, würden wir uns freuen.
Also ich nehme sie jetzt nochmal mit, aber es ändert sich ja immer viel, dann denke ich an sie. Welche Kannen wünschen Sie sich denn noch?
Es gibt natürlich noch so ein paar ganz tolle Designerstücke, wo wir denken, so aus den Wiener Werkstätten, da gibt es so ganz, ganz tolle, sehr teure Gießkännchen. Da sind wir noch scharf drauf, aber das sind wirklich richtige Wertanlagen. Alles, was irgendwie außergewöhnlich ist oder was außergewöhnliche Geschichten hat.
Waren Sie schon mal dran an der Spionagekanne?
Wir waren da schon mal dran. Das steht auch ganz oben auf dem Wunschzettel, eine sogenannte Stasi-Kanne, mit der die Stasi Regimegegner bespitzelt hat, wo eine Kamera untergebracht wurde und die Stasi-Mitarbeiter dann als Gärtner getarnt Aufnahmen von Beerdigungen gemacht haben auf Friedhöfen. Ich dachte anfangs, es gibt nur eine im Stasi-Museum in Berlin. Die geben ihre natürlich nicht her. Es gibt mehrere. Wir haben da auch schon mal Vorstöße gemacht, ob es irgendwo in einem Lager eine gibt. Aber wenn das jetzt jemand hört und weiß, wo noch eine Stasi-Kanne rumlungert, die hätten wir sehr, sehr gerne.
Vielleicht ist dann auch noch was auf dem Film drauf.
Oh je. Wir werden es dann auf jeden Fall nicht weitertragen.
Ja, wer also vielleicht eine Stasi-Kanne oder sonst eine besonders schöne Kanne oder eine mit einer guten Geschichte hat, Inke Günther und ihre Kollegen und Kolleginnen vom Gießkannenmuseum in Gießen, die freuen sich auch über Besuch. Und wer einfach mal in den Fotos und Geschichten von 1700 Gießkannen stöbern möchte, kann das auch bequem von zu Hause aus, denn jede einzelne Kanne und ihre Geschichte kann man auf der Seite des Gießkannenmuseums nachlesen. Kontakt und ein paar Bilder packe ich schon mal auf die Seite auf Gartenradio FM zusammen mit dem Buch von Inke Günther, das sie mir geschenkt hat, das mit den gestickten Schimpfworten, Fadentiraden heißt es. Und ich kann nur so viel verraten, es hat mir in den letzten Tagen schon sehr, sehr viel Freude bereitet. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Unterstützen, fürs Abonnieren und Weitersagen und vor allem fürs Hören. Mein Name ist Heike Sikoni, machen Sie es gut.
Gartenradio. Gezwitscher. Das war die Lachseeschwalbe. Gartenradio Ausblick.
Beim nächsten Mal wird's wieder praktisch. Da wird Gärtnermeisterin und Gemüsespezialistin Dagmar Hauke uns verraten, was man jetzt schon in einem Glas- oder Plastikhaus oder auch im Tunnel aussehen und vortreiben kann und welches ihre Geheimtipps für die kommende Saison sind.